Sylt, der Insel-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Reetdach und Hochhaus, Fischbude und Gourmet-Tempel, pulsierende Plätze und Natur pur. Sylt ist eine Insel der Gegensätze und so sind ihre Geschichten.
Abendblatt-Chefreporter Ulrich Gasdorf trifft Gastgeber, Politiker, Einwohner und Gäste zu Gesprächen, die einen Blick hinter die Tourismusfassaden der Nordseeinsel werfen.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gasdorf und ich begrüße heute Thorsten Möller. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, moin moin.
Ja, Thorsten Möller ist der geschäftsführende Gesellschafter von Sylt Sotheby's International Realty.
Realty wird es ausgesprochen, ja.
Aber ich habe schon dicht dran. Ganzen Morgen schon an diesem letzten Wort quasi geübt. Aber es geht auf jeden Fall heute mal nicht um Auktionen, damit verbindet man ja Sotheby's, genau. Sondern wir sprechen über Immobilien.
Ja.
Und vielleicht mal kurz nochmal für den Hörer, das heißt, Sotheby's macht auch auf Sylt in Immobilien.
Ja, Sotheby's macht nicht nur auf Sylt in Immobilien. Sotheby's ist ja das große Auktionshaus und die haben seinerzeit eine Untersparte mal gegründet, weil Anfragen kamen und zu seiner Zeit wollte sich das Auktionshaus nicht mit den Immobilien beschäftigen. Daraufhin kam halt diese Sotheby's International Realty Situation und davon sind wir Lizenznehmer, genau.
Und natürlich sozusagen auf der gesamten Insel aktiv. Sie haben ein eigenes Büro, das ist in?
Wir sind in Westerland, also in der Kaltumer Chaussee 10, in einem schönen Reetdachhaus stationiert. Also es ist wunderbar, passt zum Sylter Thema auf jeden Fall.
Genau, aber jetzt muss man dazu sagen, wir sind heute nicht in Westerland zu dieser Aufnahme, sondern wir sind in Rantum.
Ja, genau. Wir sitzen heute hier in einem ganz, ganz schönen, einer super schönen Doppelhaushälfte mit freiem Blick auf den Söhringhof gerade. Ja.
Genau. Also, erstmal genau. Rantum ist einmal berühmt wegen der Sansibar. Da haben wir beide schon drüber gesprochen. Die ist fußläufig, wenn man schnell ist, in etwa einer Dreiviertelstunde, darum ist es geeinigt, erreichbar.
Genau, ja.
Der Söhringhof ist ein, ja, berühmtes Luxushotel mit zwei Sterne Gourmet-Restaurant.
Genau.
Und die Doppelhaushälfte ist ganz neu.
Die ist ganz neu. Die ist jetzt seit einem halben Jahr fertiggestellt und am Markt.
Vielleicht mal jetzt speziell auch zu diesem Objekt. Wie groß, was ist das Besondere auch? Weil es gibt ja einige Besonderheiten.
Ja, das Besondere an diesem Objekt ist, es ist eine Doppelhaushälfte. Es ist ganz besonders, dass es eine zur Ferienvermietung Geschichte, die man nutzen darf. Also kein Dauerwohn, das ist ein großes Thema hier gerade auf Sylt. Dann, was besonders ist, ist einfach die Einrichtung. Also es ist alles Tischlerarbeiten, also vom Fenster, von der Tür. Alle Schränke sind also maßgeschneidert hier reingebaut worden. Und es ist sehr, sehr hochwertig ausgestattet auch, ja.
Genau, es ist komplett ausgestattet. Also man muss ja eigentlich nur mit dem Koffer einziehen.
Ja, man sollte sich vielleicht noch einen Löffel und Teller mitbringen, damit man was essen kann und ein paar Gläser vielleicht, damit die Schränke gefüllt sind. Aber ansonsten nein, es ist komplett mobiliert, also möbliert auf jeden Fall, ja.
Und man hat rund 170 Quadratmeter, glaube ich, Wohnfläche.
Genau.
Und wie viele Personen passen hier so rein?
Ich denke, man kann gut, also 4 bis 6 Personen. Das geht sehr gut. Man hat im Souterrain-Bereich einen riesigen Saunabereich zusätzlich noch, so für die Annehmlichkeiten. Würde heute, glaube ich, ganz gut sein. Ich glaube, wir haben nur 6-7 Grad heute draußen. Es regnet ein bisschen, es ist grau und grau. Also es passt dann jetzt zur Jahreszeit auf jeden Fall.
Und das ist ein Neubau, Sie haben es gesagt, jetzt quasi vor einem halben Jahr fertiggestellt worden. Sie kümmern sich auch logischerweise um die Vermarktung dieses Objekts. Jetzt ist natürlich immer die spannende Frage erstmal, wir hatten gesagt 170 Quadratmeter Wohnfläche. Wie groß ist das Grundstück sozusagen?
Zu dieser Hälfte gehören circa 320 Quadratmeter.
Der Garten ist auch schon, wie man sieht, ist auch schon angelegt. Also auch da muss man nichts mehr machen. Es gibt, glaube ich, sogar schon einen.
Es gibt einen Mähroboter. Es ist, sind die Bewässerungsschläuche auf dem Friesenwall, auf diesem typischen, für Sylt typischen Friesenwall, genau. Und ja, es gibt eine Sonnenkuhle, alles da, wo man Strandkorb hinstellen kann und ausrichten kann Richtung Westen, dass man die Sonne noch später am Tag auch noch haben kann, genau.
Das hört sich alles sehr gut an. Und dann ist natürlich spannend, was kostet zum Beispiel jetzt dieses Objekt etwa?
Dieses Objekt, da sind wir schon für diese Art von Immobilie auch schon im hochpreisigen Segment. Wir sind hier in Rantum und das liegt jetzt hier bei 3,29 Millionen Euro.
Ja, das ist ja schon relativ ordentlich, kann man sagen.
Ja, das kann man so sagen, das stimmt.
Spielt denn bei dem Preis eine Rolle, weil Sie das auch selber angesprochen haben mit dem Thema Ferienvermietung? Weil ich kann es jetzt ja für mich nutzen oder ich kann es theoretisch auch, wenn ich möchte, einfach mal 2 Wochen, mal 3 Wochen einfach vermieten, oder?
Also grundlegend ist es so, wenn es für Ferienvermietung ausgeschrieben ist, ist es auch für die Ferienvermietung gedacht, also nicht als Dauerwohnraum. Das Besondere jetzt hierbei ist in der Tat, dass wir hier wirklich die Ferienvermietung erlaubt haben, weil wir das als großes Thema ja gerade in Schleswig-Holstein und auch besonders hier oben in Nordfriesland. Das ist ja nicht nur Sylt, sondern es geht aktuell ja auch bis runter St. Peter-Ording, dass da die Pläne gerade überall gecheckt werden und es wohl oder übel zu viele illegale Ferienvermietungsobjekte wohl gibt. Aber darauf möchte ich jetzt nicht im Detail eingehen. Das ist wäre ein zweiter Podcast, glaube ich.
Genau, aber wenn ich jetzt wenn ich eine Immobilie kaufe, dann kann ich ja selber sehen als Käufer, ob das eben, wie gesagt, genehmigt ist oder nicht.
Genau.
Weil wenn ich jetzt nur Dauerwohn hätte für mich als Käufer, genau, dann dürfte ich es nicht vermieten.
Genau, das ist der Fakt. Also es steht in der Baugenehmigung explizit drin, welche Nutzungsmöglichkeiten einer Immobilie da zur Verfügung stehen. Und hier in dem Fall ist es halt rein, es ist Ferienvermietung.
Okay, also es ist ja schon mal eine wichtige Information.
Absolut.
Jetzt ist es so, da auf Sylt. Sylt und Immobilien ist ein Riesenthema, ne? Und jahrelang war, ich nenne das immer auch so eine Art Goldgräberstimmung. Dann war so ein bisschen, sage ich mal, ging es so ein bisschen runter. Wie würden Sie jetzt aktuell jetzt Mai 2024, wie würden Sie die aktuelle Situation einschätzen für den Markt?
Die aktuelle Situation, also wie Sie gerade schon sagten, wir hatten ja einmal diese Goldgräberstimmung, das war dieser Peak zu dieser Corona-Zeit, wo auch wirklich die Preise nach oben geschnellt sind. Das hat sich jetzt wieder eingependelt, das hat sich wieder korrigiert und das letzte Jahr war wirklich sehr, 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 sehr schwer, sehr ruhig auf dem Immobilienmarkt. Das hing dann nicht nur mit Corona zusammen. Wir haben die gesamte Wirtschaftslage, das ist die weltpolitische Lage, die damit reinführt. Das sind ja ganz viele Aspekte aktuell. Dementsprechend haben auch natürlich viele ihr Geld erstmal zurückgehalten. Jetzt verzeichnen wir seit Anfang des Jahres eigentlich wirklich wieder steigende Nachfrage. Auch wir haben jetzt gerade letzte Woche 2 Beurkundungen erst wieder gehabt. Also es geht langsam wieder in die richtige Richtung für unseren Job, muss man ja auch mal ganz klar sagen. Und die Nachfrage steigt doch, kann man sagen. Es ist Geld da und die Leute fangen wieder an, Geld auszugeben.
Jetzt aber auch die Frage natürlich, was haben die Leute für besondere Wünsche? Also was lässt sich vielleicht besonders gut verkaufen? Ist das so sind das eben solche Doppelhaushälften zum Beispiel, also neu, ganz neu gebaut oder bei Ihren Kunden, die ja sehr, sagen wir mal, auch im hochpreisigen Bereich unterwegs sind, was wird da so gewünscht?
Ich glaube, da muss man ein bisschen weiter ausholen. Es geht gar nicht nur um diesen hochpreisigen Bereich. Ja, der ist natürlich gewünscht, aber letztendlich ist es auch die kleine Wohnung, die nachgefragt wird. Weil letztendlich ist es alles Luxus auf Sylt. Ob wir jetzt hier in einem 3,29 Millionen Objekt sind oder man hat eine schöne Wohnung im Westerland, die vielleicht nur 40 Quadratmeter hat und für 400.000 Euro verkauft wird, als Beispiel.
Also, Entschuldigung, darf ich ganz kurz zwischenfragen? Ja. In dem Segment, vielleicht auch mal für mich interessant, kann man, wenn ich jetzt im Westerland eine Wohnung kaufe, ne, dann kann ich immer vermieten?
Das kommt dann wiederum auf die Baugenehmigung
drauf. Okay, gut.
Das ist
nur einmal zwischengefragt.
Es ist überall das gleiche Thema. Ist überall das gleiche Thema.
Nein, aber also klar, Sie sagen also auch natürlich, das Objekt in Westerland für 400.000 Euro, es ist nicht immer nur, muss nicht immer 3, 4, 5 Millionen sein.
Genau, genau.
Und aber was haben die Leute auch besondere Ansprüche, oder besondere Wünsche, was den Ort angeht? Oder gibt es Orte, die besonders nachgefragt sind und die besonders im Kommen sind?
Also ich persönlich wohne ja in Hörnum, an unserer sonnigen Südspitze von Sylt. Hat seine Fans, Rantum hat seine Fans, genauso wie Westerland und Wenningstedt. Es kommt auch immer darauf an, was der Kunde sucht. Wenn er was zur Ferienvermietung sucht, zum Beispiel haben wir ja aktuell das Lornsen im Vertrieb, das dritte Haus am Brandenburger Strand. Auch das sind dann Wohneinheiten mit Ferienvermietung. Kunden, die sowas kaufen, sehen das wahrscheinlich eher dann als Investment, weil es sehr gut vermietbar ist. Es ist zentral gelegen und trotzdem ruhig in Westerland. Dann gibt es natürlich die Kunden, die sagen, nee, wir wollen für uns selbst, nur für die Familie. Die haben natürlich ganz andere Aspekte. Die gucken dann nicht nach dieser Ferienvermietungssituation, sondern nach einem Zweitwohnsitz. Da kann das dann auch mal die schicke Wattlage sein, zum Beispiel in Braderup oder Munkmarsch oder auch in Kampen oder in Keitum am Watt. Jedes Dorf hat so seinen eigenen Charme. Und ich denke, man kann das nicht pauschal sagen, das Dorf ist mehr gefragt oder die Lage ist mehr gefragt. Es ist immer, was der Kunde eigentlich. Und der Kunde gibt eigentlich schon vor, wo er gerne hin möchte. Der eine sagt, ich bin List-Urlaub gewohnt, ich möchte in List mein eigenes Heim haben. Als Beispiel. Ne? Das gleiche zählt für Westerland, für Wenningstedt, Tinnum, Aalsum, Morsum, Keitum, für alle Regionen.
Aber dann gibt es ja immer so Ausreißer und auch mal Zeitungsberichte, dass irgendwie dann, ich weiß nicht, Quadratmeterpreis von 40.000 Euro oder so gezahlt wird, zum Beispiel im Kampen in gewissen Straßen. Sind das auch noch immer, sagen wir mal so, ist Kampen immer noch so das Exklusivste, was die Insel zu bieten hat, oder ist das einfach auch so ein bisschen so ein Mythos? Also was würden Sie als Experte sagen, jemand, der seit Ewigkeiten auch auf der Insel lebt?
Ja, Mythos finde ich ein bisschen übertrieben. Ich glaube, das ist immer aus dem Auge des Betrachters. Sicherlich ist Kampen nach wie vor sehr hochpreisig, aber wie auch gerade schon so Braderup die Ecke ist sehr hochpreisig. Ist ein bisschen ruhiger, ne? Und man ist trotzdem schnell in Kampen, wenn man sein möchte. Man ist schnell in Wenningstedt beim Supermarkt zum Einkaufen. Ne? Lebensmittel sind ja auch wichtig, der Einzelhandel. Man kommt schnell zum Flughafen oder schnell zur Bahn oder schnell zum Autozug, zur Verlader. Das sind auch gute Gegenden. Luxusmäßig, ja, es gibt die Objekte mit 40.000 Euro den Quadratmeter. Aber das ist nicht die Norm. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen.
Sind denn die Preise, das Gefühl hatte ich, wenn man sich ab und an mal so Angebote reinbekommen von Maklern, die wir schicken, sind die Preise denn auch gefallen? Wenn wir jetzt mal, sagen wir mal, vom Peak her von 2020 so etwa, bevor dann Corona kam, also kann ich jetzt deutlich günstiger etwas auf der Insel erwerben?
Naja, deutlich günstiger würde ich es jetzt nicht nennen, nein. Aber ja, sie sind von dieser Peak-Situation gefallen und ich glaube, das ist auch ganz gut so, dass der Markt sich so ein bisschen bereinigt hat. Aber das zählt auch nicht nur für Sylt. Ne? Das Gleiche passiert in Hamburg, genauso in München und in Berlin ist es ebenfalls so. Was wir haben, ist im Neubaubereich sind wir nach wie vor in dem hochpreisigen Segment. Altbestand, wo vielleicht auch so ein bisschen Renovierungsbedarf ist, dafür verzeichnen wir schon, dass der Preis ein bisschen nachgelassen hat. Aber was wir auf jeden Fall verzeichnen ist, wenn es um Verkauf geht, ist die Einwertung seitens der Makler, auch seitens, wenn wir es machen, dass die Einwertung und die Preisgestaltung, wenn der Preis richtig eingewertet ist, werden Objekte verkauft. Deswegen haben wir jetzt auch gerade erst wieder zwei Sachen beurkundet. Ne? Das ist einfach so.
Ich glaube, da muss man auch oft mit den Eigentümern natürlich mit vier Fingerspitzengefühl sprechen und sagen, wenn die vielleicht mal mit einer Vorstellung kommen, die ein wenig utopisch ist, dass man denen das dann auch erklärt, oder?
Das muss man, ganz, ganz definitiv. Also klar haben viele Eigentümer noch diese Peak-Situation im Kopf, aber selbst das bereinigt sich jetzt mittlerweile. Ne? Wenn man denen das vernünftig, plausibel erklärt und auch mal statistisch ein bisschen darlegt und was machbar ist, was nicht machbar ist, dann gehen sie eigentlich, also so können wir nur mit unseren, also von unseren Kunden sprechen, eigentlich mit den Preisen mit, die wir da eigentlich berechnen und einwerten.
Genau, und Sie hatten schon gesagt, letztes Jahr war es ein bisschen herausfordernder, sagen wir es mal so. Jetzt ist es so, dass die Nachfrage wieder gestiegen, haben Sie gesagt. Ja. Und kann man so sagen, wann kaufen die Leute besonders gerne Immobilien? Gibt es da so? Meinen Sie jetzt zum Sommer hin, wenn die Insel sich im besten Licht präsentiert, dass die Leute dann sagen, hey?
Ich glaube, das liegt alleine wirklich in Sachen der Natur, weil wenn ich irgendwo hinfahre und dann nehme ich jetzt mal nicht nur Sylt, das kann ich überall verzeichnen. Wenn der Frühling kommt, egal wo es ist, wenn es langsam ein bisschen heller wieder wird, nicht mehr so grau ist, nicht mehr so trist, die Bäume fangen an grün zu werden, hat es natürlich einen ganz anderen Charme. Also klar kann man verzeichnen, mit dem Frühling kommt langsam wieder ein bisschen mehr Interesse, dass die Leute sich vielleicht auch da wieder ein bisschen mehr mit beschäftigen. Das kann man schon so sagen.
Ja. Und Sotheby's ist ja auch international tätig, kann man sagen.
Ja.
Das heißt aber, die Käufer, also die Menschen, die sich für eine Immobilie auf Sylt interessieren, vielleicht auch durch als Ferien-Eigenimmobilie, kommen die auch aus dem Ausland oder sind das eigentlich mehr oder weniger nur aus Deutschland?
Ein Großteil ist schon deutsch oder deutschsprachig auf jeden Fall. Ein bisschen Dachregion haben wir das Gefühl, dass es jetzt anfängt. Manchmal hat man auch eine Anfrage aus dem skandinavischen Bereich, aber das ist ja eher marginal, würde ich sagen. Der Hauptpart ist schon Deutschland nach wie vor.
Ich hätte jetzt gedacht, da der Lanzerhof ja so viel internationales Publikum auf die Insel spült, aus USA und was weiß ich nicht alles woher, dass die auch schon bei Ihnen vorstellig geworden sind. Aber es ist also noch nicht so, dass die Amerikaner, die im Lanzerhof waren, sagen, so jetzt kaufe ich nochmal eine Immobilie auf Sylt. Haben Sie noch nicht erlebt
bis dahin? Nee, das bis jetzt noch nicht. Nein. Vielleicht kommt das ja noch, weil rein theoretisch würde es ja im Zuge des Flughafens mit den Privatjets alles funktionieren, dass auch eine gute Anreise ermöglicht werden könnte für...
Oder man fährt über Hamburg und braucht dann nochmal 4 Stunden hierher, aber das ginge theoretisch auch.
Ja.
Könnte man auch machen. Haben Sie, das finde ich immer so spannend, das finden die Hörer ja auch spannend, jetzt waren wir ja schon hochpreisig unterwegs mit unseren Objekten, wo wir gerade sitzen, aber haben Sie auch was gerade im Portfolio, wo ich noch ein bisschen mehr anlegen kann?
Ja, das haben wir in der Tat. Wir haben auf der Seite gerade ein Anwesen, was weit im zweistelligen Millionenbereich ist. Betiteln kann man das mit circa 18,5 Millionen. Wir haben auf dem Schreibtisch auch immer mal andere Secret-Sale-Geschichten, die dann auch gerne mal bei über 20 Millionen liegen. Aber das ist aktuell bei uns nicht standardisiert, sage ich mal so. Ne? Aber es gibt diese Objekte definitiv.
Ja, wunderbar. Secret Sale erklären wir jetzt mal ganz kurz. Das weiß ich, glaube ich, auch. Das heißt, dass es eben nicht offiziell am Markt ist.
Genau. Es wird nicht offiziell über die Portale und so weiter vermarktet. Genau, das ist einfach... Ja, ruhiger. Ne? Und das passt auch gut zu der Marke Sotheby's. Sotheby's auch, sage ich, als das Mutterflaggschiff, das Auktionshaus, ist ja doch eine sehr besonnene und ruhige Marke. Und dementsprechend handeln wir natürlich als Makler auch so, dass wir da also wirklich zurückhaltend mit solchen Objekten dann sind. Und nicht laut schreien, hier, wir haben sowas jetzt, sondern ganz bedacht und besonnen gewisses Klientel direkt anschreiben.
Ich weiß gar nicht, wer das jetzt verkauft hat, aber das Magazin Bunte hatte letzte lustige Story, irgendwie ist dann von Jürgen Klopp, der hat sich ja nach Spanien orientiert, die Villa verkauft und irgendwie hat dann Matthias Schweighöfer mit irgendjemandem das gekauft, fand ich auch lustig. Ne? Also genau, das wäre dann eigentlich auch ein Secret Sale gewesen, der aber dann nachher dann doch, wie es so häufig ist, halt öffentlich wird. Jetzt müssen wir, Thorsten Böller, was ich total spannend finde, ich finde Ihre persönliche Geschichte spannend.
Ja.
denn Sie sind wie ich aus Hannover, was schon mal sehr sympathisch ist.
Ja, das stimmt.
Ausbildung in Hannover gemacht, Koch.
Genau, ich komme aus einer klassischen Gastronomie- und Hoteliersfamilie, genau. Und der Ursprung ist Hannover.
Und sind dann, wie kam es dann mit Hannover und der Insel? Wieso dann Sylt?
Ja, wieso dann Sylt? Meine Eltern haben seinerzeit in Hannover Hotels betrieben und haben verkauft und haben auf Sylt ein Hotel gekauft. Das war dann... im Jahre 89, 90. Genau. Und so kam dann Sylt ins Spiel.
Aber waren Sie denn dann auch gleich mit hier oder sind nochmal raus in die Welt oder was haben Sie Schönes gemacht?
Ich war gerade dann mit meiner Ausbildung als Koch fertig, habe dann eine klassische Hoteliers- und Gastronomie-Ausbildung erfahren dürfen, habe ein Jahr in London gelebt, ich war 2 Jahre in Sydney, habe die Hotelfachschule in Bad Reichenhall besucht, um die betriebswirtschaftliche Seite kennenzulernen und bin dann im Jahr 2000 wieder zurückgekommen nach Sylt.
Ja. Jetzt muss man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Sydney.
Ja,
Sydney. Am anderen Ende der Welt.
Ja.
Und trotzdem hat das Herz gesagt, ich will zurück nach Sylt. Oder ich will nach Sylt.
Ja, ich muss sagen, zu der Zeit war es eher die Möglichkeit der ersten Selbstständigkeit, also bei meinen Eltern im Hotel ein Restaurant zu eröffnen. Und ich habe mich so ein bisschen dagegen entschieden, da ich im Intercontinental Küchenchef war in Sydney, mich gegen den Konzern entschieden, also auch quasi gegen eine Laufbahn im Konzern. Das war quasi so das Einschneidende für mich, dass ich mich wieder zurückorientiert habe nach Weltstädten wie London und Sydney, wieder ins Dörfliche zurück.
Und dann haben Sie auch, bei Ihren Eltern ein sehr erfolgreiches Restaurant geführt und haben danach noch mal dann den Sprung in die absolute Selbstständigkeit gewagt?
Genau. Habe ich angefangen mit der Golfplatz-Gastronomie am Marine-Golfplatz, was jetzt wirklich als erster Schritt gut war, weil es die von der Wirtschaftlichkeit her, die Betriebswirtschaftlichkeit auch richtig zu erlernen am eigenen am eigenen Portemonnaie ist immer noch was anderes als für andere Leute zu arbeiten. Und das war der erste Step, bevor ich dann in Hörnum mit meiner Frau den Möllers Anker gekauft habe.
Und Möllers
aufgebaut habe.
Ja. Genau. Möllers Anker war auch ein klassisches Restaurant oder vielleicht nochmal für den Hörer, der es nicht kannte.
Ja, ganz klassisches Familienrestaurant mit großem Wert auf vegane, vegetarische Küche. Da war ich Vorreiter total hier auf der Insel. Und das war auch alles sehr, sehr erfolgreich, genau.
Und haben Sie selber auch selber noch gekocht, oder?
Genau. Ich habe selber in der Küche gestanden und so kam dann irgendwann auch mal so der Wechsel, der Gedanke dann irgendwann zu dem, was ich jetzt mache. Das war auch schon so ein bisschen mit ausschlaggebend.
Aber Sie haben ja auch erzählt, dass Sie dieses Thema Immobilien hat Sie eigentlich auch immer so ein bisschen begleitet, weil Sie haben ja auch natürlich, ich kenne ja alle viele, viele Menschen und dann wurden Sie auch immer mal gefragt, hast du nicht einen Tipp oder weißt du nicht, wer das und das kaufen will, oder?
Genau, das kann man so sagen. Also es sind Situationen natürlich in der Gastronomie, man ist Netzwerker. Und das ist ja auch das große Plus, was man selber hat, mit vielen Menschen in Kontakt kommen zu können. Und dementsprechend hat man auch mal bei einem Glas Wein oder bei einem Gespräch auf der Terrasse nicht nur über das Essen, über das Restaurant gesprochen, sondern auch herausgehört, wenn einer was gesucht hat oder wenn einer was verkaufen wollte. Und da war ich dementsprechend halt, wie man das so schön nennt, Tippgeber. Und aufgrund dessen habe ich mir in dieser Corona-Zeit seinerzeit dann auch gedacht, so, jetzt darf ich nicht arbeiten, wir durften nicht arbeiten, weil ja alles abgesperrt war.
Krass, oder? Die Insel muss so ruhig gewesen sein.
Eigentlich war es schön, muss ich sagen.
Okay.
Eigentlich war es auch mal schön. Es war wirklich krass. Dass man für den Kopf mal was anderes machen musste, kam mir dann so in den Sinn. Und da habe ich einfach im Internet mal gestöbert und da bin ich über die IHK gekommen und habe da dann eine Fortbildung zum Immobilienmakler gesehen. Dann, ja Mensch, das ist ja witzig. Mach das doch einfach mal. Machst mal irgendwas anderes außerhalb der Gastronomie. Und zu dem Zeitpunkt habe ich, weiß Gott, nicht drüber nachgedacht, Immobilienmakler oder überhaupt ins Geschäft der Immobilie einzutauchen. Also ich habe es einfach nur für mich gemacht, um irgendwie einen anderen Aspekt mal aufzugreifen.
Okay, aber dann haben Sie jetzt ja sich komplett dafür entschieden, die Gastro sozusagen aufgegeben und widmen sich jetzt komplett diesem neuen Feld, hätte ich beinahe gesagt.
Ja, das kann man so sagen. Also es hat sich so ein bisschen entwickelt. In dieser Peakzeit, die wir vorhin schon mal angesprochen hatten, kam jemand auf mich zu, der die Immobilie, die wir gekauft hatten, meine Frau und ich seinerzeit, und das Restaurant drin hatten, ja, der wollte die Immobilie haben. Und da wir nicht verkaufen wollten und auch gar nicht drüber nachgedacht haben, hatten wir natürlich eine ganz gute Verhandlungsbasis. Und dementsprechend haben wir uns dann dazu entschieden, und ich habe mich extremst dazu entschieden, muss ich sagen, endlich die Chance zu haben, nochmal einen Neustart zu machen. Ich war dann mittlerweile fast 50 und ich habe mich für meine Familie entschieden, abends zu Hause sein zu dürfen auf einmal. Auch zu können. Und so kam das dann. Dann habe ich den Anker verkauft, natürlich in Absprache mit meiner lieben Frau und habe dann erstmal ein bisschen Freizeit genossen und habe dann quasi so ein, ich will das nicht Sabbatical nennen, das wäre falsch, aber so eine Findungsphase gehabt, wo ich geguckt habe, in welche Richtung geht es. Habe ein bisschen andere Gastronomie beraten, habe coole kleine Events gekocht, in Privathäusern, also mein Netzwerk weiter aufrechterhalten, was ich nächsten Monat wieder mache. Ich wurde nochmal wieder angefragt, ob ich nochmal wieder privat kochen darf, möchte, ob man mich buchen könnte. Dann habe ich gesagt, ja klar, mache ich das nochmal wieder, das finde ich ganz nett.
Ich glaube, das ist genau der Punkt, wenn ich es nicht mehr muss oder einfach nur kann, dann macht es Spaß, ne?
Ja, genau, das kommt noch mit hinzu. Aber darüber hinaus kam ich dann zu dem Entschluss, es schön abends zu Hause zu sein, schön auch endlich wieder leben zu dürfen, Freizeit. Auch ich als Thorsten hatte wieder Zeit, auch soziale Umfelder zu pflegen, konnte anfangen, wieder Hobbys wieder zu reanimieren sozusagen, die eine lange Zeit echt auf Eis lagen, weil es einfach in der Gastro, man ist 24/7 unterwegs, ne? Man arbeitet Feiertage, man arbeitet Ferien, man arbeitet Samstags, Sonntags. Also man ist eigentlich gar nicht mehr zu Hause. Ne? Ich bin morgens um 8 raus und abends um 12 nach Hause. Das war mein Tag. Mittags 2 Stunden um die Tochter gekümmert und dann wieder ab zurück in Betrieb. Und diese Chance habe ich dann in der Tat genutzt. Und wie es dann so sein sollte, ich habe mir dann gedacht, Mensch, jetzt hast du einen Maklerschein, mach doch mal ein Praktikum. So, und da war ich beim Freund, einen sehr guten Makler, der hat gesagt, du kannst bei mir Praktikum machen, machst du mal so einen Durchlauf. und schaust mal, ob dir das dann passt. Und durfte da meine ersten Meriten haben, habe da auch meine erste Beurkundung dann bei ihm im Büro gleich gehabt. Und hab mich
also
dann,
schon selber was verkauft?
Ja, ja, so okay, als Praktikant sozusagen. Ja, ja, ja. Oder als, ja, war aber eine Erfahrung. War eine Erfahrung.
Mit Maklerschein, muss man ja auch sagen.
Also ich hatte schon meine IHK-Ausbildung, genau.
Ja, ja.
Genau, das war schon fertig. Und habe dann, ja, das war ein ganz witziger Zufall. Wir waren in Vietnam im Urlaub, also meine Frau, meine Tochter und ich. Und auf dem Rückweg kamen wir von Saigon aus sind wir gestartet über Istanbul zurück nach Hamburg. Also wir sind Turkish Airlines geflogen. Mhm. Und in Istanbul auf dem Flughafen habe ich meine Vorgesellschafterin getroffen. Und wie der Zufall so will, wollte sie halt aufhören. Das hatte sie mir da gesagt. Und da ist dieser erste Step gekommen. Hey, möchtest du nicht meine Sotheby's-Anteile übernehmen? So, da waren dann die ersten Gespräche und dann ging das eigentlich relativ schnell. Und jetzt bin ich Geschäftsführer einer Gesellschaft dabei, ist das, wie es aussieht.
Also krass, das ist also quasi Istanbul ist sozusagen.
Ja, der Startschuss, ja, so das erste Gespräch hat dann also, da stattgefunden.
Aber das ist witzig, wie das Leben manchmal so spielt.
Genau.
So, aber Sie haben Spaß, habe ich das Gefühl.
Ja, absolut, absolut.
Das, und dieser Zeitfaktor, ich finde das interessant. Überhaupt auch für viele Menschen wichtig, mal irgendwie so einen Seitenwechsel einfach mal sich nochmal richtig zu trauen.
Genau, war eine Herausforderung, bin ich ganz ehrlich. Weil aus einem gemachten Nest mit ganz viel Arbeit, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber auch mit einem gewissen Standing, was man logischerweise hat, in der Unternehmerschaft, auch auf Sylt, ist das nicht so ohne gewesen. Ich möchte nicht sagen, dass ich in ein Loch gefallen bin, aber irgendwo hat mir was gefehlt dann auch irgendwann, weil man hatte keinen Auftrag. Man war vorher so ein Macher und auf einmal brauchte man nichts machen, weil es war gerade alles wirtschaftlich gut.
Mm-mm.
Und das hat einem dann doch gefehlt. Also einmal Unternehmer, einmal selbstständig, immer selbstständig. Ist einfach so.
Das finde ich sehr gut. Jetzt sind wir schon weit fortgeschritten. Und mich interessiert natürlich erstmal auch, was für Sie persönlich das Leben auf einer Insel wie Sylt so lebenswert macht. Also warum Sie das gerne tun und nicht auf dem Festland sind, nicht in Hannover sind, nicht in Sydney sind?
Ja, also Sylt ist schon ein wahnsinnig toller Ort, muss man ganz klar sagen. Ich glaube, was wir als Sylter, also ich zähle mich aktuell dazu, ich nutze gar nicht alles, was Sylt so bietet. Nach wie vor noch nicht, obwohl ich jetzt viel mehr Zeit habe. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich im letzten Jahr kein einziges Mal in der Nordsee schwimmen war. Das darf man gar nicht so laut sagen. Ich habe es zweimal geschafft, zum Surfen zu gehen. Das war es aber
okay.
Auch. Aber ich war nicht klassisch irgendwie so ein Strandtag, ne, zum Baden an der Nordsee, obwohl ich privat 5 Minuten zu Fuß vom Strand entfernt wohne. Es ist, Sylt macht es auch noch lebenswert. Es ist halt klein, es ist dörflich, aber hat oftmals auch viel städtischen Flair mit dem, was geboten wird. Obwohl ich finde, es könnte noch mehr passieren. Ich finde, Sylt müsste langsam diesen Switch in eine neue Zukunft besser umsetzen. Ja.
Sehr witzig, weil ich habe ja auch noch die 3 Fragen zum Schluss. Ne? Und die zweite Frage ist, dann können wir die nämlich gleich schon mal nehmen. Wenn Sie einen Wunsch für Sylt frei hätten, was würden Sie auf der Insel umsetzen, ändern? Also ja, das fand ich jetzt, ja doch, mit dem, Sie haben ja so ein bisschen gesagt, Switch.
Also, ja, also ich weiß nicht, ob ich das umsetzen oder ändern kann. Ich würde es mir, also wünschen,
wenn Sie es könnten.
Ja, wenn ich es könnte, also wenn man es wünschen, einfach mit der Zeit mitzugehen. Wenn man andere touristische Regionen sieht, habe ich das Empfinden, dass dort mehr für den Einheimischen und aber auch mehr für die Gäste getan wird. Es gibt mehr Angebot und ich wünsche mir da schon für Sylt so ein bisschen mehr Modernität auch, ne? Dass auch ein bisschen die Bürokratie ein bisschen zurückgeht. Dass nicht immer von seitens Verwaltungsapparate so Steine im Weg gelegt werden, wenn irgendwie Veranstaltungen geplant werden und so weiter und so fort. Das würde ich mir für Sylt extremst wünschen. Ist bei uns auch ein großes Thema. Ich bin aktuell auch im Gesamtvorstand von den Sylter Unternehmern. Da haben wir sowas auch ganz viel auf dem Schreibtisch oder in den Sitzungen, wo es um sowas geht, um einfach Veranstaltungen aufrechtzuerhalten, um das Angebot auch zu vergrößern auf Sylt.
Genau, weniger Bürokratie ist ja auch in Städten wie Hamburg immer ein Thema. Ich hatte auch noch die Frage, wie würden Sie in wenigen Sätzen jemanden Sylt beschreiben, der die Insel noch nie besucht hat?
Oh Gott, wie würde ich, ja, nordisch, herb, im Sommer kann es die Karibik sein bei Ostwind, habe ich auch schon türkisfarbenes Wasser am Strand gehabt. Also Sylt hat ganz viele Facetten. Also es ist A, es ist Natur pur und es ist aber auch ein Stück weit raff, muss man auch sagen, durch Wind und Wetter. Die Natur des Friesens an sich ist auch ein bisschen raffer, ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen mürrischer hin und wieder. Aber wenn man einmal drin ist, ist man drin. Das ist einfach auch so.
Auch eher interessant immer. Genau,
gehört man das Friesische, ne?
Genau. Und gibt es jemanden, einen Sylter oder Sylterin, der Sie besonders beeindruckt?
Ja, besonders beeindruckend. Das kann man schwer beantworten. Es gibt sicherlich ganz, ganz viele Menschen auf Sylt, die viel leisten oder viel geleistet haben. Wenn ich jetzt in der Gastro jetzt einfach mal zwei Namen sage, die kennt jeder. Es ist ein Jürgen Goschow, auch ein Herbert Seckler, die einfach ein Lebenswerk vollendet haben hier. Aber auf der anderen Seite gibt's meine Frau zum Beispiel als Osteopathin, die anderen Menschen halt extremst helfen kann, finde ich sensationell. Dann gibt es aber auch irgendwie Organisationen, die heißt zum Beispiel, für die habe ich auch schon gekocht und unterstütze die auch gerne und habe ich auch meine Veranstaltung gemacht, das ist die Mehrleben e.V., die mit krebskranken Kindern surfen gehen als Therapie. Das ist dann nicht nur eine Person. Klar steht eine Person oben vor. Witzigerweise ist da heute Abend um 22.15 Uhr im ZDF ein Bericht drüber. Über die habe ich per Zufall gestern Abend gesehen. Es gibt ganz viele, die vieles schaffen und vieles machen. Und eine einzelne Person auf Sylt hervorheben.
Das ist immer schwierig, ne?
Und nee, es geht ist nicht. Es gibt so viele gute, positive Sachen.
Und gerade, ich glaube, sag mal, gehen wir noch mal ins Gastrogewerbe. Ich glaube, all die Menschen, die hier jede Saison stehen, aus allen Herren Ländern, und ich glaube, die Gäste begrüßen, das sind ja auch besondere Personen, weil
absolut.
Ohne die würde es Sylt ja nicht geben.
Genau, also jeder Mitarbeiter ist, egal in welcher Branche, ne? Wir sind hier alle Dienstleister, egal wo man irgendwo ist, und ja, wir sind auch alle abhängig vom Tourismus, ne? Und das funktioniert nur, wenn der Dienstleister auch einen guten Job macht, dass die Gäste weiterhin so fleißig nach Sylt kommen. Ne?
Und ich hatte schon gesehen, in Ihrem Lebenslauf habe ich gesehen, Golf spielen, das kriegen Sie noch regelmäßig hin?
Das wird gerade wieder ein bisschen mehr, ja. Also ich spiele gerne Golf, ich fahre gerne Rennrad.
Und das ist, also ich fahre auch gerne Rennrad, und das ist aber auf der Insel natürlich eine Herausforderung, weil eine Strecke ist immer frontaler Gegenwind, oder ist das anders manchmal?
Also oft ist es ja auf Sylt, man fährt los, sagt sich, okay, ich nehme hin den Weg mit dem Gegenwind, damit ich zurück Rückenwind habe, und dann dreht er dann unterwegs der Wind. Das passiert natürlich auch, ja. Ich als Beispiel, ich bin letztes Jahr in Hamburg die Zeit Classics mitgefahren, habe mich für dieses Jahr auch wieder angemeldet für die 100 Kilometer.
Oh, das ist gut, ja.
Ja, und trainiere natürlich dafür hier auch auf Sylt. Aber hier haben wir natürlich, Gegenwind ist schon blöd. Ich gucke da schon, ne? Und wenn es zu windig ist, dann habe ich eine Rolle, wo ich mein Rennrad einspanne und bleib bei mir im Haus und fahre dann da meine Kilometer.
Das ist, glaube ich, gut. Dann ist man nämlich auch wetterunabhängig sozusagen.
Ja.
Letzte Frage, wenn Sie persönlich in die Ferien machen, geht es dann eher auf eine Insel oder geht es in die Berge oder was ist so Ihre, oder geht es in die Wärme?
Das ist ja mein Familienpolitikum letztendlich.
Genau, Sie haben ja Frau und Tochter.
Genau, meine Frau ist sehr wärmeaffin, ich auch, logischerweise. Ich mag die Wärme, sonst hätte ich auch nicht in Sydney gelebt und gearbeitet in Australien. Nein, wir sind ganz, ganz viel unterwegs. Ne? Wie ich gerade sagte, letztes Jahr, da waren wir 4 Wochen fast in Vietnam unterwegs. Schnelle Abstecher, auch gerne mal auf die andere deutsche Insel ins Mittelmeer. auch gerne, wo es dann wärmer ist. Nein, aber grundlegend, die Welt ist schön, hat so viel zu bieten. Also ich fahre, wenn, am liebsten gerne weit weg.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.